Eigentlich mag sie keine Achterbahnfahrten, sagte mir Sarah Grohe im Vorgespräch. Und doch hat sie in den vergangenen 2 Jahren mit ihrem Unternehmen Ehrlich Textil eben genauso eine Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. 2017, als nachhaltiges D2C-Wäschelabel gegründet, schlüpfte das Startup 2022 unter das Dach des Schweizer Wäschekonzerns Kalida. Und schon ein Jahr später kaufte Sarah Grohe gemeinsam mit 5 engen Mitarbeitenden ihr Unternehmen zurück. Wieso, weshalb, warum und wie sich das so anfühlt, einmal Konzern und zurück, das verrät Sarah Grohe jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo. Hallo Sarah, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns ein wenig über die Reise von deinem Unternehmen zu sprechen, von Ehrlich Textil zu erzählen. Die Reise war ja ziemlich ereignisreich. Und bevor wir jetzt da ins Detail gehen, vielleicht einmal ganz zum Anfang. Was hat dich überhaupt dazu bewogen, dein eigenes Label zu gründen und warum ist dabei Ehrlich Textil herausgekommen?
Hallo Judith, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, woraus ist Ehrlich Textil entstanden? Ich habe vorhin ein kleines Social Media Snippet eingesprochen, wo es auch tatsächlich genau darum ging. Heraus entstanden aus einem Freundeskreis, der sich spontan und zufällig gefunden hat, der über die Arbeit zusammengefunden hat und dann die Idee gebar, wir wollen gerne noch mehr zusammen machen. Wir hatten alle das Thema Nachhaltigkeit für uns in unserem Leben irgendwo verankert, in unterschiedlichen Ausprägungen und fanden es aber gut, das auch beruflich zu verwirklichen. Und wir hatten alle so ein bisschen den Anspruch, ja, dieses Social Media, das war schon 8 Jahre her, die Gründung. Damals war es noch Facebook. Fühlt sich total alt an, das sozusagen. Es muss doch möglich sein, auch nachhaltige Produkte online zu vertreiben. Kann ja nicht sein, dass das immer nur über Stores geht. Und vielleicht hilft das ja sogar, die junge Zielgruppe zu erreichen. Also quasi die Nachhaltigkeit, die immer schon gut war, so zu verpacken, dass man aber tatsächlich die nächsten Generationen damit erreichen kann. Und dann haben wir kurz gebrainstormt, Armed Angels gab's schon, es sollte aber was mit Textil sein. Macht ja keinen Sinn, das nochmal zu machen, was sie schon so
aber
toll
warum
machen.
Eigentlich dann Textil, wenn ihr das ja eher so aus der Social-Media-Marketing-Brille angegangen seid? Wie kommt man dann ausgerechnet auf Textil?
Das war tatsächlich der Fall, dass ich die Einzige in der Runde war, die schon mit Berufserfahrung dazu gestoßen war. Und ich bin studierte Modedesignerin und kam also aus der Modebranche und auch aus dem E-Commerce-Bereich. Das waren also so meine Expertisen, die ich mit reingebracht habe. Und die anderen Jungs hatten alle BWLer-Hintergrund, also eher die Marketing-Seite, und hatten mit Kerbholz damals Sonnenbrillen und Uhren aus Holz, war so das Produkt, was wir verkauft haben und entwickelt haben. Also es war eh schon Modebranche im Accessoire-Bereich. Und als ich dann dazu kam, haben sie gesagt, so jetzt könnten wir doch auch richtig in den Textilbereich reingehen, jetzt trauen wir uns. Und dann haben wir kurz einen Check gemacht, Oberbekleidung macht keinen Sinn. Hatte ich auch selber schon Gründungserfahrungen und wie gesagt, es gibt Armed Angels und Lanius, also irgendwie beides schon abgedeckt, was man da so abdecken wollen würde. Wir kaufen Obst und Gemüse auf dem regionalen Markt. Wir schauen, dass wir keine Aluminiumsalze im Deo haben, in der Kosmetik, was wir uns da auf die Haut schmieren. Die Unterwäscheschubladen waren aber irgendwie noch nicht ganz so da auf dem Standard angekommen, den wir eigentlich an vielen anderen Bereichen eben schon hatten in unserem Leben. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann es ja irgendwie nicht sein. Das muss ja gehen. Also es gab natürlich auch damals schon tolle Marken, die super nachhaltige Wäsche produziert haben. Da fehlte uns dann aber so ein bisschen dieser Love-Brand-Gedanke. Und das wollten wir quasi verbinden und verknüpfen.
Und ihr wolltet auch von vornherein D2C sein, oder? Das war euch wichtig. Warum?
Ganz genau. Das war zum einen uns wichtig, weil das eine Expertise war, die wir uns schon so ein bisschen über Kerbholz erarbeitet hatten. Also wir bildeten uns ein, wir wissen ein bisschen, wie man so einen Online-Shop anfängt und wie man eben Marketing online macht, damit man auch Leute überhaupt erreicht. Und wollten das gerne so ein bisschen mal ausprobieren. Wie geht das denn, wenn man nur das macht? Reicht das oder braucht es den Offline-Kanal dazu? Das war schon auch ein bisschen ein Experimentiergedanke. Und der größere Teil daran war aber, wir sind explizit nicht an den Handel gegangen, weil wir die Preise für unsere gute Wäsche so niedrig wie möglich halten wollten, um eben auch eine breite Masse an Menschen da draußen damit erreichen zu können. Wenn man nachher ein tolles Produkt macht, was sich nur eine ganz kleine Elite leisten kann, dann ist das mit dem Impact-Gedanken so eine Sache. Dann wird man nicht besonders viel Impact haben können. Und das war eben die Idee dahinter. Wir wollen Impact haben, auch nach wie vor, und glauben, dass wir den in dieser Branche aber nur wirklich haben können, wenn wir eine gewisse kritische Größe erreichen oder kritische Masse erreichen.
Und wer ist denn eure Zielgruppe? Beschreibt die doch mal ein bisschen. Ist es auch eine sehr kleine, doch ein bisschen elitäre Loas oder an wen richtet ihr euch?
Angefangen haben wir tatsächlich mit einer Basic-Kollektion Unterwäsche an Männer und Frauen gerichtet. Damals die Idee war, dass das so die Anfang bis Ende 20-Jährigen sind. Wir haben sehr, sehr schnell auf vielen Märkten, wo wir dann so Designmärkte, wo wir Stände hatten an den Wochenenden, um das Produkt zu testen, haben wir sehr schnell gelernt, dass wir vor allem Frauen erreichen und dass wir vor allem ältere Frauen erreichen als die, die wir im Blick hatten.
Was heißt älter?
Ja, älter heißt jetzt immer noch nicht alt, aber es ist ein sehr viel breiteres Spektrum. Und dann kommt eben dazu, ja, wir wollen über den Preis erreichbar bleiben, aber natürlich können wir mit Primark und H&M-Preisen nicht mithalten. Das würden wir auch gar nicht versuchen, weil es geht gar nicht. Das heißt, es ist schon eine gewisse Preisklasse, die nicht jedem zugänglich ist, das wissen wir auch. Das heißt, wir steigen ein bei Mitte bis Ende 20 und reichen aber klar hoch bis Mitte 40, bevor es dann dünner wird. Also es ist ein relativ breites Altersspektrum, sehr weiblich geprägt.
Und von den Preislagen, ganz kurzes Stichwort dazu?
Wir steigen ein bei den günstigen Strings und Slips mit 19,95 im VK, geht dann inzwischen aber auch hoch, wenn ich die Bettwäsche mal außen vor lasse, bei den BHs, die also richtig konfektioniert sind, ohne Bügel nach wie vor, aber eben konfektionierte BHs, geht es auch schon mal bis 89,95 hoch.
Mhm. Und du sagst, ihr habt eure Zielgruppe angetestet auf Designmärkten. Wie genau sprecht ihr denn eure Zielgruppe an oder beziehungsweise jetzt so in den ersten Phasen, Gründungsphasen? Wie habt ihr die kontaktiert? Wie habt ihr die erreicht?
Vor allem über Facebook. Also es war damals, war Instagram tatsächlich für uns noch nicht so der Kanal to go oder to be, sondern es war tatsächlich Facebook selber. Und man konnte noch Zielgruppen selber definieren. Es hat sich ja alles extrem verändert in den letzten Jahren und haben dort natürlich getestet, was gut funktioniert. Haben auch da schon gemerkt, dass wir ruhig das Alter ein bisschen höher drehen können. Was wir aber vor allem gemerkt haben, war, dass wir gar nicht so sehr über einen Bildungsauftrag, den wir uns irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, informative Aufklärung über das Thema Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Das war immer ganz okay, aber das war nicht das, womit wir wirklich Leute gekriegt haben, sondern das, wenn wir ganz authentisch von unseren Fails erzählt haben, wenn wir selber auf der Messe standen und gesagt haben, boah, mega geil, endlich mal in Basel auf einem ganz tollen Stand hier und freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Also so wirklich dieses ganz nahbar die Menschen mitnehmen auf die Reise, auf die wir uns da begeben haben. Das war tatsächlich das, womit wir sehr schnell sehr große Markennahbarkeit, glaube ich, hergestellt haben, Authentizität, die dann auch zu einer großen Loyalität geführt hat, von der wir bis heute zehren. Also das ist tatsächlich was, was uns nach wie vor extrem hilft, gerade in den Achterbahnjahren, über die wir ja auch noch sprechen nachher, war das die loyale Basis an Community, würde ich es jetzt fast nennen, gar nicht nur unbedingt Kunden und Kundinnen, sondern wirklich die Community, die uns begleitet, die auch einfach da sind und da bleiben. Das ist total schön.
Und Ehrlich Textil ist ja ein nachhaltiges Label. Vor welche Herausforderungen hat euch das gestellt oder stellt euch das immer noch? Also in welchen Feldern, Bereichen hat euch das möglicherweise auch limitiert? Und welche Lösung habt ihr da gefunden?
Gute Frage, weil natürlich ist das kein Selbstläufer. Gerade am Anfang. Wir haben einen ganz tollen Partner mit den Gebrüder Konzelmann an unserer Seite, die ja seit der ersten Kollektion für uns produzieren. Und das ging nur, weil auch sie bereit waren, ein Risiko auf sich zu nehmen am Anfang, ohne zu wissen, ob sich das über die Zeit auszahlt. Aber natürlich sind die Herstellungskosten ein großer Faktor, der immer wieder Herausforderungen bringt, weil wir eben ungern möchten, dass die Preise nach hinten raus sehr hoch werden. Aber auch wir sind ein Unternehmen, was wirtschaften muss. Wir müssen profitabel arbeiten, sonst können wir auf Dauer natürlich nicht weiter bestehen. Und das ist schon immer wieder ein Spagat, den wir da schaffen müssen. Am Anfang waren die Mengen, die wir bestellt haben oder die wir produzieren lassen konnten, so klein, dass wir nicht sofort mit Bio-Baumwolle starten konnten. War schlicht und ergreifend nicht möglich in den kleinen Mengen. Das heißt, wir mussten mit herkömmlicher Baumwolle starten. Hat uns nicht gut geschmeckt, aber es war der einzig mögliche Einstieg. Und diese Art von Kompromissen zu finden, also erstmal drauf zu stoßen, es geht nicht so, wie wir es wollen, und dann den Kopf eben aufzumachen und freizumachen für, okay, wie kann es denn gehen, damit wir dann über ein oder zwei oder drei Umwege irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, so, und ab jetzt ist es aber eben nur noch zertifizierte Bio-Baumwolle.
Wie habt ihr euch finanziert bei der Gründung?
Tatsächlich haben wir gegründet mit 7 Privatpersonen, nicht jetzt mal, also 7 Gesellschafter waren wir in der Gründungszeit und haben unterschiedlich hohe Gesellschafterdarlehen reingeben können als Startkapital. Und das ist das, was uns nach 1,5 Jahren schon in die Gesamtprofitabilität gebracht hat. Und auch durch die Zahlungsbedingungen, die wir bei unseren Partnern hatten, war es uns möglich, dass wir uns wirklich von Tag 1 an aus dem eigenen Cashflow und Gesellschafterdarlehen finanziert haben. Also wir haben tatsächlich erst Mitte 2021, glaube ich, erstmalig überhaupt mit unseren Hausbanken über Kontokorrentlinien für den Wareneinkauf sprechen müssen. Bis dahin lief es komplett aus dem eigenen Cashflow. Also bootstrapped, wie man das so schön sagt.
Und du sagtest, nach anderthalb Jahren habt ihr Profitabilität erreicht. Das war so ein wichtiger Meilenstein. Was waren denn noch so weitere Meilensteine in dieser ersten Gründungsphase, bevor dieser Einschnitt kam, über den wir gleich sprechen wollen? Was waren da so die Meilensteine, die ihr genommen habt?
Wir haben zum 1.7.2016 den Onlineshop live gestellt und hatten einige Tage vorher schon so einen Countdown laufen. War natürlich total aufregend. Und zum Livegang des Webshops waren Benny und ich, also mein ehemals auch Mitgeschäftsführer und Mitgründer, in Wien und haben dort einen kleinen Pop-up-Store am Ufer aufgebaut. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie das Event hieß. Aber auf jeden Fall haben wir quasi den Pop-Up-Store in Wien eröffnet und parallel dazu ging der Webshop live. Und die erste Bestellung, die über den Webshop reinkam, die nicht Freunde und Familie waren. Es hat zugegebenermaßen ein paar Tage gedauert. Aber diese erste Bestellung, die haben wir natürlich ganz groß gefeiert. Und dann dauerte es trotzdem relativ lange, bis wir dann irgendwann dachten, so ja, jetzt so langsam wäre es ganz schön, wenn Freunde und Familie ist total lieb, aber so langsam wäre es gut, wenn sich das Gewicht ein bisschen in Richtung Neukunden, Neukundinnen shiften würde. Und dann haben wir knapp ein Jahr später, ich glaube zum Mai 2017, die erste Spitzenkollektion lanciert. Bis da waren es tatsächlich nur Basics. Und mit dieser ersten Spitzenkollektion haben wir uns für unsere damaligen Verhältnisse sehr weit aus dem Fenster gelegt, was die Mengen angeht. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir lancieren noch so Ende erstes Halbjahr. Wir trauen uns zu, diese Mengen dann am Schluss mindestens mal im Weihnachtsgeschäft oder im Januar-Sale dann loszuwerden.
Über welche Mengen reden wir denn da?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, über den Daumen gepeilt würde ich jetzt sagen, es waren vielleicht 5.000 bis 10.000 Teile. Mhm. Also schon für uns sehr, sehr viel, aber die waren tatsächlich innerhalb von 3 Wochen ausverkauft. Restlos ausverkauft. Also sämtliche Randgrößen, sämtliche Modelle. Es war einfach, in 3 Wochen haben wir quasi dann festgestellt, okay, das ist was, das tatsächlich funktionieren kann. Das war wahrscheinlich auch der Zeitpunkt oder der Milestone, der dann markiert, dass wir uns in eine Frauenbrand entwickelt haben, was gar nicht geplant war. Wir haben ganz stabilen Verkauf unserer Herrenboxer. Der ist im Grunde unverändert, auch wenn wir da nicht viel Marketingbudget reingeben. Insofern sind wir froh, dass wir den haben. Aber es sind tatsächlich die Frauen und Frauenkollektionen, die die Marke wirklich haben wachsen lassen. Das war spannend. Und dann haben wir 2019 dann auch endlich den Schritt ins Erwachsenenleben geschafft und haben ein eigenes Büro angemietet. Bis dahin saßen wir tatsächlich noch als Untermieter bei Kerpols in den Räumlichkeiten und hatten dann aber irgendwann von den 2 Schreibtischen, die wir am Anfang hatten, nämlich unsere beiden eigenen, hatten wir, glaube ich, 2 oder 2,5 Zimmer. Und dann haben sie uns irgendwann vor die Tür gesetzt, verständlicherweise. Und dann wurde die Fläche nebenan frei. Das war so ein gutes Timing. Das war dann auch nochmal echt schön, so dieses Gefühl, okay, jetzt sind wir richtig angekommen.
Und ab wann kam der Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt muss was passieren, jetzt sind wir gewachsen, wir wachsen stetig, wir haben möglicherweise eine bestimmte Umsatzschwelle, die ihr euch gesetzt habt, erreicht, jetzt muss die nächste Stufe gezündet werden, jetzt müssen wir den nächsten Step gehen, wie auch immer der aussehen mag?
Ich glaube, so ganz genau hatten wir das für uns noch nicht definiert, dass jetzt ein wie auch immer gearteter nächster Step passieren muss. Was wir gemerkt haben, war im 2. Halbjahr 2021, dass wir dadurch, dass wir wirklich nur aus eigenem Cashflow heraus gearbeitet haben, dass wir anfingen im Online-Marketing an so Limits zu kommen, wo wir einfach sagen mussten, wir müssen jetzt das Budget drosseln, weil wir können einfach nicht weiter mit nach oben gehen. Es sind wirklich Preise, die krass durch die Decke gegangen sind, seien es jetzt Influencer-Budgets oder andere. Das war das erste Mal, dass wir gedacht haben, okay, ein bisschen schade, wollen wir jetzt Kredite aufnehmen, um die in Performance-Marketing zu stecken? Das fühlte sich irgendwie nicht so gut an. Wareneinkauf vorzufinanzieren ist irgendwie was anderes. Das ist mir so ein üblicheres Tool, glaube ich. Aber wirklich Kredit aufnehmen, um Performance-Marketing fremd zu finanzieren, fanden wir irgendwie unheimlich. Aber es wäre auf kurz oder lang wahrscheinlich nötig geworden. Und dann haben wir halt gesagt, okay, es ist so ein bisschen schade, weil bisher lief das gut. Also das ist ein Zitat eines ehemaligen Mitgesellschafters, der sagte, bisher hat euch euer Wachstum finanziert und jetzt müsst ihr das Wachstum finanzieren. Und das war tatsächlich, glaube ich, der unternehmerische Wendepunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns wirklich mal hinsetzen und Hausaufgaben machen und gucken, was können wir tun, um jetzt den guten Run, den wir eigentlich die letzten Jahre hatten, nicht einfach komplett im Keim zu ersticken. Damit hatten wir angefangen und hatten in dem Jahr, glaube 9 bis 10 Millionen Umsatz angepeilt, 2021, nachdem wir die Pandemie relativ glimpflich überstanden hatten als Online-Shop, war das dann ja nicht so schlimm, ne? Was ganzen Schließungen und sowas. Genau.
Und von dem Online-Boom, gerade in der Pandemiephase, konntet ihr da auch profitieren oder war das Wäschegeschäft da in eurer Nische relativ stabil?
Ist schwer zu sagen. Wir haben den ursprünglichen Plan, den wir hatten für das Jahr 2020, den haben wir voll getroffen. Ob das jetzt trotz oder wegen der Pandemie war, ist im Nachgang müßig zu sagen oder auch einfach für mich schwer einzuschätzen. Es lief die Jahre davor ja auch sehr gut. Also es war ja nicht das erste Jahr, was plötzlich gut lief bei uns. Das 21 dann aber wie so ein Stoppschild markiert hat, was auch nicht ganz stimmt, ne? Wir sind immer noch, glaube ich, zweistellig gewachsen von 20 auf 21. Aber wir haben eben das erste Mal sichtbar das Ziel von 9,5 Millionen verpasst, sind nachher bei 7 Millionen ausgestiegen, was auch eine schöne Zahl war für uns. Ich glaube, es waren 5,x im Jahr davor, also alles gut. Aber es war eben das erste Mal sichtbar nicht das, was wir eigentlich geplant hatten. Und das war für uns eine neue Situation und deswegen kam dann so ein bisschen dieses, okay, jetzt müssen wir uns einmal hinsetzen und wirklich gucken, was wir da tun oder was wir anders machen sollten und könnten, um eben diesen nächsten Step einzuleiten, der für uns damals eher sich anfühlte, wie um jetzt so weitermachen zu können wie bisher. Hier haben sich Dinge verändert. iOS 14 ist mit Sicherheit online-marketing-technisch ein Thema gewesen. Wir sind sehr, sehr viel mobil unterwegs, unsere Kunden und Kundinnen. Dann die generell Teuerungen im Online-Marketing durch die Pandemie oder als Nachwirkung der Pandemie, weil natürlich endgültig jeder Online-Marketing finanzierte dann. Das waren schon so ein paar Themen, wo wir uns dann mit beschäftigt haben.
Sag nochmal ganz schnell für alle, die nicht so tief in der Online-Marketing-Thematik drin sind, was waren die Herausforderungen bei iOS 14? Warum war das ein Thema für euch? Nur ganz kurz.
Gerne, das ist ja im Grunde aus Konsumentinnensicht ein gutes Thema, Datenschutz, Cookie-Schutz. Wenn ich mich mit meinem iPhone online bewege, gab eben das Update zu iOS 14 die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel mehr Schutz der Privatsphäre der eigenen Daten zu gewährleisten. Und es war damals so eine Wette, es gab den einen Teil, Leute, die haben gesagt, ach, das interessiert überhaupt niemanden. Die sind ja auch eh alle auf Facebook, auf Instagram, auf sonst wo unterwegs und teilen munter alles. Das wird die gar nicht jucken. Die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht. Das wird sich nicht viel verändern. Und es gab die Gruppe, die sagte, oh, das kann richtig heikel werden, wenn plötzlich alle unsere Trackings nicht mehr funktionieren und wir im Grunde im Dunkeln tappen. So wie man früher eine Anzeige in der Vogue geschaltet hat und im Grunde nicht wirklich messen konnte, bringt mir das eigentlich was oder nicht. Und es ist aber tatsächlich genau das eingetreten. Ich habe keine Zahl im Kopf, aber ein Großteil der Menschen, die iPhones benutzen, haben diese Updates genutzt, um tatsächlich mehr Privatsphäre auf ihre Daten zu packen. Und das zog dann nach sich, dass wir an sehr vielen Stellen sehr viel mehr im Blindflug unterwegs waren, als wir das vorher kannten. Und das macht dann das Aussteuern und Optimieren von Online-Marketing natürlich deutlich schwieriger und damit ineffizienter.
Okay. Also das war so ein Punkt, der volle Herausforderungen aus verschiedenen Richtungen für euch bedeutete. Welche Lösung habt ihr denn da für euch dann identifiziert?
Es gab ein paar in Richtung vielleicht dann doch mal Marketingagenturen dazu holen, die einfach etwas mehr gebündelte Expertise haben als nur wir mit der Erfahrung, in die wir so reingewachsen waren. Es gab sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen, die sich eben in dem Bereich bewegen oder die sich auch bei größeren Unternehmen mit dem Bereich bewegen. Aber es gab nicht, falls du darauf hinaus willst, die Überlegung, wir holen uns jemanden als strategischen Partner mit an Bord, der mehr Cash im Hintergrund hat. Das war nicht Teil unserer Gedankenwelt. Ging eher in Richtung, wie finanzieren wir das? Was gibt es außer teuren Bankkrediten noch für Möglichkeiten, Gelder aufzunehmen? Wollen wir Venture Capital raisen? Waren wir ganz klar, nein, wollen wir nicht. Ist überhaupt nicht unser Ding. Wir haben eine gute Freundin oder ich bin gut befreundet mit einer Gründerin, die das von Tag 1 an als Strategie hatte, eine Runde nach der anderen. Ich glaube, es ist unfassbar nervenaufreibend, unfassbar zehrend. Und ich persönlich war nie diejenige, die Energie daraus gezogen hat, sich zu verkaufen. Also nicht mich selber, sondern so dieses immer wieder pitchen, immer wieder erzählen, wie geil das alles ist, was man macht und wie gut die Idee ist und wie super cool das funktioniert. Ich wollte lieber machen. Und das war, ich glaube, es wäre sehr viel Energieaufwand meinerseits nötig gewesen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich den überhaupt schaffen würde.
Gut nachvollziehbar. Ja, und dann ist ja eigentlich genau das passiert, was du gesagt hast, was ihr gar nicht auf dem Schirm hattet, nämlich ein strategischer Partner mit viel Cash im Hintergrund ist zu euch gekommen und da seid ihr gelandet. Was ist da passiert, Sarah?
Ja, das war wirklich irre. Also es war ein extrem kurzer Zeitraum, in dem da erste Vorgespräche stattgefunden haben. Wir sind angeschrieben worden, erst von einem Externen, der sagte, er wäre für jemanden auf der Suche nach Akquisitionszielen, ob wir Interesse hätten zu sprechen. Und dann haben wir gesagt, ja, pf, also wären wir jetzt nicht drauf gekommen, aber klar, wir hören uns alles mal an. Dann war das ein sehr komisches Gespräch, ehrlich gesagt, und ist auch so geendet, dass wir gesagt haben, nee, also es war irgendwie merkwürdig, ganz, sehr schlecht vorbereitet. Also insgesamt war das ein ganz komisches Gefühl. Dann haben wir das für uns wieder ad acta gelegt und dann meldeten sich aber einige Wochen später dann eben die Kalida Group selber und sagten so, wir machen jetzt nochmal einen neuen Anlauf und wollen direkt mit euch sprechen. Und dann hat das wirklich wenige Monate gedauert, bis klar war, das scheint total gut zusammenzupassen. Und das könnte tatsächlich, es war gar nicht so, dass wir gesagt haben, das könnte die Lösung für ein Problem sein, sondern das könnte die Option sein, das Wachstum einfach nicht nur weiterzuführen, sondern überhaupt erstmal richtig ins Wachstum zu investieren, was wir bis dato nie so wirklich getan hatten. Und wir haben gedacht, das ist ja super geil. Das ist ein strategischer Partner, was die Nachhaltigkeitsansprüche angeht. Gibt sicherlich zwischen den Schwesterbrands unterschiedliche Abstufungen, aber es ist eben ganz klar niemand dabei gewesen, der gesagt hat, ist mir völlig scheißegal. Im Gegenteil, ich bin nach wie vor beeindruckt davon, wie die Marke Kalida selber, was da an Nachhaltigkeitsfundus besteht, wo sie im Zweifel sogar noch mehr darüber erzählen könnten, finde ich. Das war total schön, war für mich natürlich ein großer Punkt, den ich sehr abgeklopft habe vorher, ob das bestehen bleiben darf, auch wenn es im Zweifel Marge kostet. Und das war Gott sei Dank nie ein Thema. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, also ist was, womit wir gar nicht geplant hatten. Es war ganz klar von Tag 1 an, dass Benny und ich dabei bleiben als Operative, aber auch als Gesellschafter. Das war auch für uns beide wichtig. Also wir hätten es noch nicht komplett aus der Hand geben wollen. Und die anderen Mitgründergesellschafter, die aber ja eh im Grunde nur Teilhaber waren, die waren auch einverstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, also die Chance nehmen wir. Es ist ja absolut großartig, was sich uns da an Möglichkeiten bietet, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten in unseren Überlegungen, weil wären für uns alleine gar nicht möglich gewesen. Und so sind wir dann zusammengekommen. Ja, ganz spannend, auch Gespräche, die ich so eben vorher noch nie geführt hatte. War schon echt interessant. Ich habe mit Sicherheit auch durch die Due Diligence nachher mein eigenes Unternehmen nochmal sehr viel besser kennengelernt und sehr viel besser verstanden. Das war echt als Diplom-Modedesignerin, so ein Finance-Due Diligence machst du nicht so häufig. Das war schon spannend.
Das glaube ich. Wie habt ihr das denn euren Mitarbeitenden? Wie viele waren das überhaupt zu dem Zeitpunkt? Und die haben ja bei so einem Startup dann angefangen und kommen dann in einen Konzern. Wie teilt man das denen mit?
Ja, das ist ein ganz wunder Punkt an der Geschichte. Da die Kalida ja börsendotiert ist, gab es natürlich absolutes Vorab-Redeverbot aus Insider-Trading-Gründen und so weiter. Da haben wir uns auch kategorisch dran gehalten. Das heißt, wir konnten es unserem Team leider erst erzählen, als es passiert war. Also mit der Unterschrift beim Notar haben wir dann abends quasi, an dem Tag haben wir abends ein All-Hands-Meeting einberufen. Es waren um die 40 Leute, haben wir damals im Team gehabt. Und da war erstmal betretenes Schweigen, was, glaube ich, zuallererst bei den meisten den Grund hatte, dass sie erstmal verdauen mussten, dass wir so etwas taten, ohne dass sie vorher informiert waren, weil das komplett gegen unser eigentliches Arbeiten war, auch gegen das, wie wir eigentlich mit dem Team umgegangen sind, gegen unsere Transparenzrichtlinie und alles. Das war auch ein Punkt, an dem wir im Prozess schon sehr geknabbert haben, aber haben uns nicht getraut, da vertragsbrüchig zu werden, bevor der Vertrag überhaupt fertig ist, ne? Und dann gab es einzelne Menschen im Team, die sagten, ich komme ja aus dem Konzern, ich bin ja extra zum Startup gegangen, weil ich das nicht mehr wollte und jetzt reitet ihr mich da wieder rein, finde ich scheiße, konnte ich total gut nachvollziehen, völlig legitime Antwort darauf. Gab aber auch ganz viele, die gesagt haben, boah, krass, sowas mal mitzumachen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was da auf uns zukommt. Die also das Ganze für sich als Lernmöglichkeit gesehen haben. Denen war ich natürlich sehr dankbar, weil das war das, wie ich es eben auch gesehen habe. Aber das war mit Sicherheit ein Punkt, der mir sehr, ja, der hat wehgetan. Das war nicht schön. War nicht schön, war an dem Punkt nötig. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und sind in die Integration eingestiegen. Und das, ja, ist an vielen Stellen sehr unterschiedlich gelaufen.
Hm. Ja, konnte man denn dann Mitarbeiter, die sagen, jetzt bin ich schon wieder im Konzern, ich wollte eigentlich im Startup sein, kann man die dann überzeugen oder sind die dann gegangen? Also wer konnte mitgehen? Wen habt ihr zurückgelassen? Konntet ihr die Kultur wieder mitnehmen in den Konzern, so in eure eigene Ehrlich-Textil-Bubble innerhalb von Kalida? Wie hat das funktioniert?
Also der Plan war, dass sich da gar nichts ändern muss. Die groben Company-Werte, die die Gruppe hatte, die wir als Marke hatten, die passten auch zusammen. Da war es kein Widerspruch in sich. Und es war auch von Anfang an klar, wir müssen nicht sofort von Tag 1 an irgendwelche Leute entlassen, sondern wir machen so weiter wie bisher und haben einfach nur noch mehr Hilfe im Hintergrund. Es war schon der Plan, dass wir Prozesse professionalisieren, dass wir Supply Chain natürlich auch bei Kalida, dann innerhalb der Kalida Supply Chain aufbauen, was aber ja auch total Sinn gemacht hat. Aber das war von Tag 1 an überhaupt nicht damit verbunden, dass es heißt, wir müssen dann da Effizienzen schaffen im Sinne von eigene Leute weggehen lassen oder wegschicken und dafür die Kalida-Leute nutzen. Das war nicht der Plan. Die Leute, die gesagt haben, sie hatten ja schon mal Konzern, wollten sie eigentlich nicht nochmal. Die waren trotzdem so dabei, dass sie gesagt haben, ja klar, ich gucke mir alles an und vielleicht ist es ja auch eine positive Überraschung. Am Ende des Tages ist nachher ja alles dann doch ganz anders gekommen, als das am Anfang geplant war. Und um das Ende vorwegzunehmen, wir sind heute noch zu sechst. Das klingt so ein bisschen witzig, war es leider überhaupt nicht, aber wir haben ganz schön federn lassen müssen, was das Team angeht. Und da hat natürlich die innere, die interne Kultur brutal drunter gelitten. Ist aber aus meiner Sicht nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, das ist der Konzern schuld, weil die versucht haben, uns eine Kultur aufzudrücken, die nicht unsere war. An manchen Stellen war das bestimmt ein Culture Clash, wo einfach Konzern andere Vorstellungen hat oder andere Richtlinien hat als die, die wir hatten, die sich ja nicht an irgendwelchen großen Regelwerken bedienten, sondern das war einfach das, wie wir es halt gemacht haben aus uns heraus.
Aber was waren halt so Reibungspunkte oder, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber so.
Ja, der Punkt Transparenz ist ein großer Reibungspunkt geblieben. Also damit hat es ja angefangen, ne, dass wir eben erst transparent sein durften, als es dann schon passiert war. Und dann hast du ja ganz schnell so dieses, gerade bei einer AG, verstehe ich den auch aus rechtlicher Sicht, den Punkt. Aber bei uns war es davor immer so gewesen, wir haben unserem Team hundertprozentig vertraut, sonst hätten wir gar nicht so zusammenarbeiten können, wie wir zusammengearbeitet haben. Und da dann diese Stufe quasi einziehen zu müssen, über gewisse Themen dürfen wir aber nicht mit dem Team sprechen, sondern das bleibt dann auf Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, wie auch immer. Diese Ebenen gab es bei uns ja schon gar nicht alleine. Das war immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich nicht richtig, weil es wird darin enden, dass Leute sich abwenden von uns, einfach nur, weil sie die Art und Weise der Kommunikation nicht richtig finden. Und ich finde die ja auch nicht richtig. Aber das waren so Vorgaben, die es dann eben plötzlich gab, die wir nicht auf dem Schirm hatten vorher, weil wir eben Sachen ganz anders gemacht hatten in der Zeit davor. Dann das Hierarchiesystem, was logisch ist, dass es das in einem größeren Unternehmen gibt, muss es wahrscheinlich geben, sonst ist die Organisation total schwierig zu managen, gab es bei uns aber eben auch nicht und wurde dann ja so ein bisschen künstlich dazugepackt, damit wir wiederum in unserem Team mit entsprechenden Leuten auch in der Konzernstruktur mitarbeiten konnten. Das ist sicherlich auch bei manchen komisch angekommen, weil wir natürlich nicht jeden mitnehmen konnten in die nächste Ebene. Mussten wir also dann zum Teil selektieren, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Das war auch nicht schön. Aber das waren so die Themen. Also die Culture Clash Themen, die ich empfinde, die waren alle auf das Teammanagement, Mitarbeiterführung. Darauf beziehen die sich alle. Und ja, hat Formen angenommen, wo ich heute sage, das war, glaube ich, das Schlimmste in der ganzen Zeit, dass wir einfach, und dann aber um den Faden wieder aufzunehmen, wovon ich eigentlich angefangen hatte, wir sind sehr schnell extrem in die Krise gerutscht, also richtig umsatzmäßig runtergerutscht. Der erste Monat, wir haben ja Anfang Februar 22 saßen wir beim Notar. Der erste Monat, die ersten zwei Monate waren noch okay, aber am 14. Februar 22 ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Und das ist dann natürlich, wenn ich sage, wir haben eine sehr loyale Community, die schon uns sehr lange begleitet, dann ist das natürlich auch auf eine Art eine Nischen-Community, die eben sehr sensibel auf gerade solche Ereignisse reagiert. Und da haben wir schon einen krassen Umsatzeinbruch gehabt, fast 10 Tage lang, der sich dann gefühlt nie wieder komplett in die andere Richtung gedreht hat. Also wir haben richtig Umsatz liegen lassen in 22 und je schlimmer die Zahlen wurden und dann ja auch, ist ja dann in 23 alles nachgezogen, Inflation und Teuerungsraten hier und so weiter. Das ist überhaupt nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir hatten ja den großen Umsatz, den wir 21 schon eingepeilt hatten, den hatten wir natürlich für 22 dann nochmal höher gesetzt, weil mit Hilfe der Gruppe, logisch. Und das war aber so gar nicht absehbar plötzlich. Während allerdings die Lagerlieferungen, die wir dafür brauchten und geordert hatten, die kamen natürlich im Lager an. Das heißt, es ist das passiert, was, glaube ich, in der ganzen Branche fast jedem passiert ist in den letzten 2 Jahren. Wir haben ein immer größer werdendes Lager aufgebaut und konnten eben Teile davon nicht stoppen. Ja, war eine richtig brachiale Krise und die hat dann natürlich diese kulturellen Themen noch total verschärft.
Mhm. Da ist dann die Stimmung wirklich gekippt oder hattest du dann auch das Gefühl, du hast da einen Rückhalt? Weil du hast ja einen starken Konzern in deinem, also in deinem Rücken.
Wir hatten den Rückhalt total. Auch Benny und ich persönlich hatten den. Es ist Gott sei Dank nie aufgekommen oder vorgekommen, dass uns irgendwer Vorwürfe gemacht hat. Wir hätten jetzt die Hände in den Schoß gelegt oder plötzlich aufgehört, schlau zu sein oder sonst irgendwas. Also da bin ich sehr glücklich drüber, dass es völlig klar war. Das ist eine Krise, die aus ganz vielen Komponenten besteht. Ein Teil davon war mit Sicherheit, und auch da waren wir uns aber mit der Gruppe nachher einig, dass das erste Halbjahr der Konzernintegration waren weder Benny noch ich mit dem Kopf in der Marke. Benny hat ein Social-Media-Team aufgebaut, was für die ganze Gruppe Social-Media übernehmen sollte. Und ich habe die SAP-Finance-Integration versucht zu stemmen.
Auch ein Fun-Thema.
Ja, also ich hatte eine Lernkurve in den letzten 2 Jahren, das ist absurd. Die war wirklich krass und bin auch für ganz viele Erfahrungen sehr dankbar. Bin vor allem für Menschen sehr dankbar, die ich kennenlernen durfte, weil es sind wirklich ganz tolle Leute. Und ich habe auch jede Hilfe gekriegt, die ich mir irgendwie hätte wünschen können von der Gruppe. Aber ich war eben mit meinem Kopf und allem, was ich an Ressourcen hatte, komplett in diesem Thema drin, weil es für mich eben eigentlich eine völlige Überforderung war. Und das heißt, sowohl Benny als auch ich und damit dann auch die Gruppe haben viel zu spät, glaube ich, realisiert, dass alles andere nach hinten hätte priorisiert werden müssen und wir uns nur um diese Marke hätten kümmern müssen. Ob wir das hätten rumreißen können, weiß ich natürlich nicht, aber das ist so in meiner Retrospektive so ein bisschen, dass ich habe die Prioritäten falsch gesetzt. Und dann war es irgendwann schon so weit fortgeschritten und die Stimmung insgesamt so schlecht und so angespannt, dann wurde es irgendwann zu so einer self-fulfilling prophecy und wurde immer schwieriger, überhaupt noch irgendwo was zu schaffen.
Wann hat man euch denn dann gesagt, dass man sich trennen will?
Tatsächlich erst, als es dann auch veröffentlicht wurde. Das war, glaube ich, im Juni 23. Aber es hat ja in den Monaten davor schon den C-Level-Wechsel gegeben bei der Gruppe. Und da war für mich schon, als dann der ehemalige CEO sich verabschiedet hat, habe ich ein sehr, sehr komisches Bauchgefühl bekommen, weil er tatsächlich im Grunde derjenige war, der uns weitergezogen hat. Also der hat, und da glaube ich nach wie vor ganz fest dran, der hat ganz fest daran geglaubt, dass wir das zusammen schaffen, das auch wieder auf die Beine zu stellen. Und als dann klar wurde, dass er geht, war ich schon verunsichert. Also es war schon der erste Punkt, wo ich dachte, oh shit, mal gucken, was jetzt kommt und wer jetzt kommt, weil derjenige, diejenige kennt uns nicht. Da gibt's kein gemeinsames Jahr an Krise, was man schon gemeinsam irgendwie überstanden und durchgezogen hat. Das kann für uns auch nachteilig ausgehen. Dann haben wir eben im Juni, haben wir dann ja die Nachricht bekommen und verbunden damit aber ja Gott sei Dank auch die Zeit, uns darum zu bemühen, eine Lösung für Ehrlich Textil zu finden. Und da bin ich nach wie vor extrem dankbar, dass ich nicht nur überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, mich nach Alternativen umzuschauen, sondern im Grunde ein halbes Jahr Zeit eingeräumt bekommen habe, zu gucken, was kann ich tun, um die Marke zu erhalten. Und habe auch über seins Kontakte, seins Empfehlungen viel aus der Gruppe bekommen, an Hilfestellungen, da Leute zu finden, zu interviewen, zu befragen. Zum zweiten Halbjahr 23 wurde es dann richtig prekär, auch was wirklich unternehmerische Leistung anging. Und wir hatten das Schlimmste erlebt, was, glaube ich, so, wenn ich jetzt auf die Zeit zurückgucke, kurz vor Weihnachten ist dann unser ganzes Marketing-Team an eine andere GmbH aus der Gruppe verschoben worden, um unsere Bilanz zu entlasten, um unsere P&L zu entlasten, logischerweise. Aber mit dem Effekt, dass dann das Teamgefüge endgültig auseinandergebrochen ist. Das war wirklich, das war furchtbar. Ich lag mit 40 Grad Fieber im Bett in den Tagen, als das passiert ist. Natürlich auch denkbar blödes Timing, aber irgendwie war es vielleicht auch Ausdruck der dann endgültig eingetroffenen Überforderung, weil das natürlich an keiner Stelle gut angekommen ist. Wir haben händeringend versucht, die bestmögliche Lösung zu finden, aber manche Dinge haben dann eben einfach keinen Platz mehr gefunden in den Verträgen. Da geht's jetzt in alle möglichen Details. Kurzum, die Entscheidung war so getroffen worden und Benny und ich haben die auch mitgetragen. Das ist jetzt nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden worden, sondern wir waren da schon beteiligt. Die Umsetzung hat aus ganz vielen Gründen nachher überhaupt nicht gut funktioniert und war für uns auch so ein bisschen der Dolchstoß, weil wir am Ende des Tages von Weihnachten bis Ende Februar 2023 kein Marketingteam hatten. Und das ist natürlich für eine Marke, die im Grunde nur online lebt, der Todesstoß. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Dann ist es ja ganz schnell, dass das so ein Rattenschwanz an Sachen nach sich zieht. Wir haben wichtige Mitarbeitende verloren darüber, die gesagt haben, nee, sorry Leute, aber jetzt ist bei mir auch das Maß voll. Jetzt gehe ich. Absolut nachvollziehbar in meinen Augen. Aber die haben wir natürlich nicht sofort ersetzen können. Und dann sind wir dann in den ersten zwei Monaten 23, haben wir uns dann so verständigt, dass ich dann befreundete Agenturen aus Köln dazu nehmen durfte als Unterstützung. Und dann haben wir uns so ganz langsam wieder gefangen. Und als dann die Info kam, wir müssen einen Weg aus der Gruppe finden, tja, da habe ich erstmal ein Wochenende gebraucht, um das für mich irgendwie zu verdauen.
Du bist ja erstmal weggefahren
Waldspaziergang, exakt. Ich bin viel spazieren gegangen. Ich bin zu Hause geblieben, aber bin viel spazieren gegangen und habe ja von A bis Z für mich durchdacht, was heißt das jetzt für mich? Heißt das, ich nehme jetzt diesen kleinen Finger, der mir da gereicht wird, und schmeiß einfach hin und mach mal ein halbes Jahr Pause nach all dem, was da so gelaufen ist, oder schmeiße ich mich dann jetzt doch ins Venture Capital Becken und versuche, jemanden zu finden, der hochrisikofreudig ist und uns da rauskauft. Ich habe mich dann entschieden, ich versuche eine Lösung zu finden, aber es war ganz lange parallel der Gedanke immer dabei, aber hör auf dich, hatte ich eh schon länger nicht mehr getan. Und sieh es als Chance, nochmal kurz Pause zu machen und einmal wieder wirklich zu dir zu finden und zur Ruhe zu kommen und dann ganz in Ruhe zu überlegen, was als nächstes kommen soll. Und das war schon auch aus der Familie einige Stimmen, die gesagt haben, ey, überlegst dir gut, ob du da jetzt nochmal den nächsten Energieschub reingibst oder ob du nicht vielleicht einfach jetzt mal kurz aufhörst. Aber das habe ich dann nicht durchgekriegt.
Ja, was hat dir denn diesen nächsten Energieschub dann letztlich gegeben?
Es hat mir tatsächlich Energie gegeben, mit Leuten zu sprechen. Ich habe also tolle Leute, wo ich jetzt nicht das Gefühl hätte, die haben irgendeinen Grund, warum sie mit mir nun gerade eine Stunde sprechen sollen, die mir ihre Zeit gegönnt haben. Da bin ich total happy drüber. Und es war sehr spannend, weil sich dann relativ schnell rauskristallisierte von völlig unterschiedlichen Leuten. Da waren M&A-Berater dabei, da waren also Venture-Capital-Geberinnen dabei, da waren andere Strategen dabei, CEOs von wirklich großen, großen Wäschemarken dabei. Und alle haben am Ende des Tages eigentlich das Gleiche gesagt, nämlich schüttel dich einmal und sieh zu, dass du das Ding ganz klein erstmal wieder auf die Beine stellst. Und dann kannst du mit Leuten sprechen, die vielleicht Wachstum finanzieren wollen oder. Aber ohne einen wirklichen Turnaround ist das Ding eigentlich nicht mehr zu retten. Und Turnaround im Sinne von, vielleicht machst du es sogar alleine oder nimmst dir einen dazu oder eine dazu, die noch ein bisschen mitmacht, und dann sieh zu, dass du erstmal wieder Stabilität reinkriegst, bevor du über irgendwelche Wachstumsgeschichten nachdenkst. Das fand ich interessant. Ich glaube, innerhalb der Gruppe hätte es die Möglichkeit dazu nicht gegeben. Aus ganz normalen konzerntechnischen Gründen oder Strategien. Dann wurde eben auch klar, dass wir haben mit ein paar Strategen gesprochen, die Interesse geäußert haben. Aber da war relativ schnell klar, dass das unsere Situation nicht substanziell verbessern würde, weil die alle an den Stellen, wo wir eben die Hilfe gebraucht hätten, die gleiche nicht vorhandene Expertise hatten, wie wir sie eh gerade schon bei uns versammelt hatten. Also es hätte einfach gerade die Themen Online-Marketing, Social-Media-Strategie und sowas, die wären da auch nicht besser befruchtet gewesen. Und dann haben wir gemeinschaftlich entschieden, das ist nicht die Lösung. So kann es leider nicht funktionieren. Und dann kam die Idee auf, was ist denn, wenn wir die Marke selber zurücknehmen? Weil ist das im Zweifel dann natürlich dann eben leider komplett runtergefahren, um eine Chance zu haben, auch kostenseitig das zu überleben als Unternehmen. Und das war am Ende des Tages die letzte Lösung, die Insolvenz zu verhindern, war eigentlich, wir übernehmen es zurück und mussten uns dann schon auch um ein bisschen Kapital kümmern, was wir dann zusammengekratzt haben, um das erste Jahr quasi einen stabilen Businessplan auf die Beine zu stellen, den wir aber auch gut erfüllen, Gott sei Dank gerade. Also es scheint geklappt zu haben, ja.
Wenn du sagst wir, wen meinst du das? Das ist ja nicht nur du, sondern du hast ja noch ein paar Mitstreiter an deiner Seite.
Ja, ich habe in der Gruppe 3 Leute anstellen können, die ich ohne die Gruppe nicht hätte anstellen können, einfach weil sie mit extrem viel Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen gekommen sind, auch mit mehr Erfahrung, als ich in den Bereichen habe. Oder als Benny und ich hatten. Und habe ein Kompliment oder eine schöne Sache, die mir aus der Group HR zu Ohren gekommen sind. Es wäre beeindruckend gewesen zu sehen, in welcher kürzesten Zeit so fremde Menschen zu einem krassen Team zusammengeschweißt werden. Also das war wirklich, hat Manuela gesagt, es wäre beeindruckend zu sehen, wie das bei uns funktioniert hätte. Und das wäre ein riesen Asset.
Wie hast du das geschafft? Wie erklärst du dir das?
Ich weiß nicht, geteiltes Leid schweißt zusammen. Also wir sind ja schon auch wirklich durch nächtelange Präsentationsvorbereitungen und Businessplan-Wälzungen und so. Also wir haben schon auch eine sehr intensive Zeit der Zusammenarbeit gehabt. Ich glaube, das Vertrauen, was ich dem Team, wo so wie es jetzt da steht, entgegenbringen konnte, weil ich einfach sehr schnell gemerkt habe, die laufen alleine, die brauchen mich nicht, um ihre Aufgaben zu erfüllen, um zu wissen, was zu tun ist. Das wissen die sogar besser als ich selber. Das hat mir total viel Kraft gegeben, weil ich eben das Gefühl hatte, es sind nicht mehr nur meine Schultern, die das hier tragen müssen, sondern da sind Leute, die können an manchen Stellen das sogar besser tragen als ich. Und eben dann auch gleichzeitig das Gefühl, ich kann denen hundertprozentig vertrauen. Aber wir wollen das Gleiche, nämlich dass wir diese Insolvenz verhindern und das Unternehmen wieder stabilisiert kriegen. Das ist in deren Interesse genauso wie in meinem. Und das war am Ende des Tages dann auch, glaube ich, das, was eben dann die Gruppe überzeugen konnte. Das ist ein Versuch wert, weil die Leute, wenn die da dabei bleiben, und wir haben uns natürlich alle verpflichtet, dann auch dabei zu bleiben jetzt für eine gewisse Zeit, die können das als Team schaffen. Und das hätten sie wahrscheinlich nicht getan, wenn eben dieses Teamgefüge nicht so stabil geworden wäre in so kurzer Zeit. Und es war natürlich, es war brutal. Ich musste ganz viele Leute gehen lassen, weil wir einfach keine Kohle hatten, um die Gehälter weiter zu bezahlen, die seit 4, 5 Jahren dabei waren und sich natürlich so richtig verdient gemacht haben um die ganze Marke, ne? Aber das waren eben Leute, die größtenteils ein Praktikum bei uns gemacht, ihre Bachelorarbeit bei uns geschrieben und dann ihren ersten Job. Ich hoffe nach wie vor, dass wir ein tolles Sprungbrett waren. Die haben sehr viel, gerade in den letzten 2 Jahren, natürlich extrem viel Erfahrungen sammeln müssen, muss ich glaube ich an der Stelle sagen, aber auch dürfen, die sie sicherlich weiterbringen im Lebenslauf. Schön war das überhaupt nicht. Also da sind extrem viele Tränen geflossen, es ist auch ganz viel Wut dabei gewesen und große Enttäuschung dabei gewesen, was ich total verstehe. Akzeptiere ich auch, dass da auch, glaube ich, persönlich mir gegenüber wirklich Leute wütend und enttäuscht waren.
Wie gehst du damit um als Unternehmer? Ich stelle mir vor, dass es einen sehr belastet. Man übernimmt ja so Verantwortung für sein Team, als Gründerin, fürs Unternehmen, beides gleich wichtig wahrscheinlich. Und
Genau, also beides gleich wichtig, habe ich gerade so ein bisschen gezuckt, weil ich zwischenzeitlich schon dachte, boah, aber also nur um was zu erhalten, was vielleicht einfach schlichtweg nicht mehr funktioniert, bin ich eigentlich nicht auf Dauer bereit, mit Menschen so umzugehen, die mir so viel Gutes getan haben vorher. Aber ich habe dann eben in dem Bauen dieses Finanzplans für den Management-Buyout, habe ich irgendwann gemerkt, okay, da ist so viel Potenzial drin, eben das zu erhalten, wo wir alle und ja auch alle Leute, die ich gehen lassen musste, so viel Herzblut reingesteckt haben. Es wäre jetzt auch schade, die Chance nicht zu nutzen, das Ganze wieder auf die Beine zu stellen. Und dann vor allem natürlich, klar, ist es auch eine tolle Gelegenheit, wieder selbstbestimmt damit umgehen zu dürfen und wieder selber zu entscheiden, wann wird denn wie mit dem Team umgegangen. Natürlich muss ich aus unternehmerischer Brille da drauf gucken. Und es gab keine andere Möglichkeit, als die Kosten im Grunde auf null runterzufahren. Sonst hätte das Unternehmen einfach generell nicht überlebt, ne? Aber das war schon sehr schmerzhaft. Und heute ist es für mich ein bisschen, hat eine Zeit lang gedauert, ist es eine Erfahrung, die mich reicher macht, im Sinne von, ich weiß jetzt auch, was die Gefahren sind, wenn man eben so einen großen Anteilseigner dazu holt, wo man dann auch ganz klar Entscheidungsmacht abgibt. Ich wüsste jetzt anders, wie ich mich auf sowas vorbereiten würde. Ich wüsste anders, was ich vorher fragen würde, was ich vorher klären würde. Das sind alles Dinge, woher hätte ich die nehmen sollen vor 3 Jahren?
Was würdest du anders machen, ganz konkret?
Ich würde Krisenpläne machen. Ich würde tatsächlich sagen, okay, das ist jetzt der Wachstumsplan, den wir gemeinsam haben. Was machen wir, wenn der zu 30% nicht erfüllt wird? Was machen wir, wenn der zu 50% nicht erfüllt wird? Wie gehen wir damit um? Was sind dann die Strategien? Worauf sollte ich mich einstellen? Was lasse ich mir vielleicht sogar absichern, dass es nach wie vor meine Entscheidung bleibt? Das sind ja ganz stumpfe Dinge, würde ich jetzt fast sagen. Aber auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Nach 5 Jahren steiles Wachstum aus eigener Tasche und dann noch mehr Möglichkeit zum Wachstum. Das war nicht Teil meiner Gedankenwelt, ne, dass es so laufen kann. Und das macht einen natürlich auch ein bisschen oder macht mich auch ein bisschen demütiger. Und es war natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und damit so auf die Nase zu fallen an so vielen Stellen und da vor allem an der Stelle des Teams, weil das wirklich auch gegen meine eigenen inneren Werte, musste ich da teilweise Entscheidungen treffen. Ja, auch das ist ein großes Lernen und ein Erfahrungsschatz für mich. Und ich glaube, gerade sowas wie Teamkommunikation würde ich vorher anders festlegen, wie das läuft und welche Rechte ich mir vielleicht herausnehmen wollen würde, selbst wenn das andere Marken in so einem Konzern nicht tun, einfach um zu gewährleisten, dass das Unternehmen ehrlich, was ja nun auch einen Reiz hatte, gekauft zu werden, dass das aber auch so weiter funktionieren kann.
Hat da eigentlich eine Versöhnung stattgefunden mit dem alten ehemaligen Team?
Sehr individuell. Also es sind einige, die nachher gehen mussten, die gesagt haben, boah, ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. und würde mich mega freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Aber es sind auch andere, die gesagt haben, okay, für mich ist das jetzt erstmal, ich muss hier mal einen Schlussstrich ziehen, auch um das emotional zu verarbeiten. Da gibt's jetzt keinen Kontakt mehr, aber das ist wirklich sehr individuell.
Jetzt seid ihr zu sechst noch in dem Team. Wie fällt denn die erste Bestandsaufnahme jetzt nach dieser Konzernzeit auf? Wo steht Ehrlich Textil jetzt heute?
Also es scheint finanzplantechnisch aufzugehen, was wir uns da zurechtgelegt haben. Also wir stehen stabil mitten in unseren Planzahlen. Das heißt, den Turnaround werden wir, so wie es aussieht, schaffen, wenn jetzt nicht das zweite Halbjahr nochmal völlig neue Dimensionen bringt.
Also in diesem Jahr
schafft ihr den Turnaround? In diesem Jahr, ja. Ich gehe davon aus. Ja, priorisieren habe ich ja auch hart lernen müssen dann nochmal in den letzten 2 Jahren. Und das ist jetzt natürlich nochmal eine völlig neue Dimension. Wir sind nur noch 6 Leute, aber waren mal 40. Und alle großen Systeme, die mal liefen, müssen ja weiterlaufen. Ne? Wir haben ein Lager, was wir abverkaufen müssen, einen Online-Shop zu betreuen, soziale Medienkanäle, Marketingkanäle zu betreuen. Das heißt, das Setup ist momentan, dass wir eben zu 6 sind und Agenturen an vielen Stellen angebunden haben, die einfach operativ unterstützen, weil wir es alleine gar nicht schaffen würden. Aber es zwingt uns eben auch ganz klar abzuschätzen, was sind die Dinge, die wir realistischerweise schaffen können und was davon sind die Dinge, die uns am meisten Stabilität bringen. Es geht gerade nicht um Markenbekanntheit, nicht um Wachstum, nicht um sonst was, sondern einfach nur um Sicherheit und Stabilität. Und wenn wir das schaffen, zum Ende des Jahres da unsere Planzahlen zu erreichen, dann haben wir, glaube ich, zumindest mal den Abwärtstrend aufgehalten. Und dann können wir wiederum ganz gezielt vorgehen und sagen, okay, was von den Dingen, die wir jetzt gemacht haben in 24, hat Potenzial, eben nicht nur was zu stoppen, was nach unten fällt, sondern auch ein bisschen was wieder nach oben zu drehen. Und da bin ich relativ überzeugt davon, dass wir das mit Neuentwicklungen in der Kollektion schaffen. Heißt natürlich auch, wir müssen von dem Lagerbestand, den wir haben, Dinge loswerden, große Teile loswerden. Das heißt, wir sind immer noch sehr aggressiv, was Rabatte in Sale-Phasen angeht, was mir auch nach wie vor nicht sehr schmeckt, aber wo es, glaube ich, gerade auch einfach nicht anders geht. Aber wir merken auch, dass die wenigen neuen Artikel, die wir jetzt schon lanciert haben und jetzt die Classy Lace-Kollektion, also die letzte Spitzenkollektion, die vor ein paar Wochen online gegangen ist, ist jetzt so die erste wirklich größere, neuere Kollektion dieses Jahr. Und da merken wir, dass das gut angenommen wird. Und das muss, glaube ich, der Fokus bleiben, ganz gezielt, nicht sehr mutig in den Mengen, aber ganz gezielt mit den Neuheiten eben die Geschichte auch weitererzählen. Und es ist super schön, wir haben mit 84% Recyclingfaseranteil in dieser neuen Spitze den höchsten Recyclinganteil, den wir je hatten. Also auch das ist schon eine Weiterentwicklung, das, wenn ich jetzt auf den Nachhaltigkeitsanspruch gucke, das ist total schön. Und generell der Fokus auf Lingerie, nachhaltige Lingerie ist, glaube ich, das, wo wir uns jetzt gerade so drauf eingestellt haben, weil das ist, wo wir glauben, dass wir auch noch wirklich einen Unterschied machen können. Da werden wir uns jetzt mal drauf fokussieren.
Es gibt ja einige D2C-Brands, die dann doch den Schritt in den Wholesale wagen. Ist das auch was, worüber ihr nachdenkt, die Geschichte von Ehrlich Textil dann im Wholesale weiterzuerzählen?
Ja, auf jeden Fall. Ist aber sicherlich nichts, was wir jetzt nächstes Jahr schon auf dem Plan stehen haben. Dafür fehlen uns dann einfach die Kapazitäten. Das ist vielleicht auch so eine Nachwirkung der Pandemie. Der eine Kanal alleine, es wird immer irgendwas passieren, warum just der gerade nicht funktioniert. Und auch da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und sagen, naja, so ein bisschen eine Multichannel-Strategie hätte uns geholfen in den letzten 2 Jahren. Also ja, doch, wir wollen uns auch für den Handel öffnen, aber das ist sicherlich ein bisschen noch Zukunftsmusik.
Was hat eigentlich eure Community mitbekommen von dieser Achterbahnfahrt, einmal Konzern und zurück? War das ein Thema oder konnte man das so fernhalten?
Wir haben da keine Story draus gemacht. Es gab eine Veröffentlichung, nicht nur in der Fachpresse. Ich meine, ihr habt ja auch immer quasi die einzelnen Milestones begleitet, aber wir haben schon Kommunikation betrieben darüber, dass wir jetzt Teil der Gruppe sind. Es gibt auch ein Dokument, wo Benny und ich nochmal formuliert haben, warum wir das gemacht haben. Es gab sehr, sehr vereinzelte Anfragen von Kunden oder Kundinnen. Was heißt das jetzt genau? Verändert sich jetzt was? Macht ihr trotzdem das weiter, was ihr angefangen habt? Mit denen haben wir schöne Gespräche geführt. Das war sehr bereichernd eigentlich. Aber es ist sehr wenig wahrgenommen worden, glaube ich.
Na, das ist ja eigentlich ganz positiv. Das ist ja nicht so ein Riesenthema.
Ja, genau. Wir haben dieses Jahr allerdings dann gestartet im Januar, am ersten Tag nach den Weihnachtsferien sozusagen, haben wir 5 Kundinnen ins Büro eingeladen. Jeweils alleine, die mit denen ich dann eine Stunde mich unterhalten habe über die Marke, über das Produkt, darüber, wie sie uns wahrnehmen, wie sie uns wahrgenommen haben. Also teilweise waren sie auch schon wirklich lange Begleiterinnen. Und das hat so gut getan, es war so schön. denen war ich wirklich, also ich war ihnen unglaublich dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, aber auch für das Feedback, was dann kam. Es war richtig durchdacht, das war von Herzen, totale Wertschätzung. Und da habe ich dann schon nochmal gespürt, gerade bei denen, die auch schon länger Kundinnen sind, es ist ihnen durchaus nicht entgangen. Also die Frage kam nachher von allen, ist jetzt Kalida noch oder nicht mehr oder wie ist jetzt der Status und so. Ja, und es kam dann auch von allen irgendwie, ach ja, also irgendwie wünsche ich euch, dass das jetzt auch wirklich dann so richtig ist und dass ihr jetzt wieder sozusagen ganz in eurer Fasson das Ganze weitermachen könnt und dass das auch klappt. Das war total schön, sehr, sehr heilsam irgendwie.
Das glaube ich. Das wünschen wir dir auch, Sarah.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in die letzten Entwicklungen bei Ehrlich Textil.
Sehr gerne. Danke fürs Zuhören.
Danke dir. Das war Sarah Grohe, Gründerin von Ehrlich Textil, und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Fragen unter podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Ketzler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.